Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Gut einen Monat hat es gedauert, von der Wiederholungswahl in Berlin bis zur ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses. Nun ist die Konstituierung eines neuen Parlaments geschehen und die ist ja eher ein nüchterner und formaler Akt, aber ein paar Akzente gab es dann doch, hat unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel beobachtet.
Um 11:15 hat das Parlament eine neue Präsidentin. Cornelia Seibelt, 48 Jahre alt, CDU-Abgeordnete, Juristin. Dass sie nun erhöht an der Stirnseite des Plenarsaals ihren Platz hat, ist für die meisten ein vertrauter Anblick. Seit 2016 ist Seibelt bereits Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses. Und so betont sie:
Die Zusammenarbeit im bisherigen Präsidium mit Dennis Buchner und Bahar Ghanipour war vertrauensvoll und sachorientiert. Und ich freue mich, die Herausforderungen der nächsten Jahre nicht alleine, sondern im Team mit beiden meistern zu dürfen.
Der SPD-Abgeordnete Dennis Buchner und die Grünen-Abgeordnete Bahar Ghanipour werden kurz darauf wieder ins Präsidium gewählt. Buchner nun als Vizepräsident. Ebenso mehr als ein Dutzend Beisitzerinnen und Beisitzer. Nur die zwei von der AfD vorgeschlagenen Abgeordneten fürs Präsidium fallen durch. Seibelt ist erst die zweite Frau an der Spitze des Berliner Parlaments. Auch deshalb legt sie in ihrer Antrittsrede den Finger in eine Wunde des politischen Betriebs. Sich politisch engagieren und gleichzeitig für die eigene Familie da zu sein, sei für Mütter und Väter oft schwierig.
Mir ist es wichtig, Politik auch in den konkreten Abläufen familienfreundlicher zu gestalten. Und zwar nicht nur, weil Vereinbarkeit von Beruf, Politik und Familie auch mein Leben mitbestimmt, sondern auch, damit sich jenseits dieses Hauses mehr Menschen angesprochen fühlen, sich zu engagieren. Wir können noch niemanden vor die Wahl stellen, ob sie oder er beruflich, gesellschaftlich oder politisch gestalten möchte oder für seine Kinder da sein kann. Und diese Vereinbarkeit wird nie gelingen, wenn nicht wenigstens wir als Politiker vorleben, dass es Stellschrauben gibt, hier etwas zu ändern.
Wofür sie allgemeinen Beifall erhält. Mit deutlich weniger Applaus musste eine halbe Stunde vorher ein Parteikollege von ihr auskommen, der die Sitzung eröffnet hatte.
Mein Name ist Kurt Wanzner. Ich wurde am 30. Oktober 1947 geboren und darf fragen, ob ein gewähltes Mitglied des Hauses anwesend ist, das älter ist als ich.
Eine formale Frage, die auch diesmal wieder für Heiterkeit sorgt. Anders als Wanzners Rede im Anschluss. Der 75-Jährige ist ein innenpolitisches Urgestein, sitzt aber seit mehr als 20 Jahren bei der CDU nur noch auf der Hinterbank. An diesem Tag packte er in seiner Rede nochmal das Law-and-Order-Besteck aus, was insbesondere links der Mitte für Zwischenrufe sorgt. Aber auch CDU-Fraktionschef Kai Wegner trommelt ungeduldig mit den Fingern auf der Tischplatte. Das Zuhören ist auch für ihn kein Vergnügen, merkt man ihm an. Doch dann ist Wanzners Part auch schon vorbei. Das Abgeordnetenhaus ist konstituiert. Die parlamentarische Arbeit kann beginnen.
Thorsten Gabriel zur ersten Sitzung des neuen Berliner Abgeordnetenhauses. Berlin ist eine internationale Stadt. Hier leben Menschen aus ganz vielen Ländern ganz überwiegend friedlich zusammen. Die Konflikte in den Heimatländern spielen jedenfalls im täglichen Leben kaum eine Rolle. Wenn aber der israelische Ministerpräsident Netanyahu in der Stadt ist, dann ist das für viele doch eine Motivation, auf die Straße zu gehen. Wie groß die Kundgebungen dann wirklich waren und was sonst noch passierte am Rande des Staatsbesuches, weiß unser Reporter Stefan Auschwarz.
Keine 100 Demonstranten hatten sich am Mittag vor dem Reichstag versammelt. Sie schwenkten palästinensische Fahnen in Richtung Kanzleramt. Jamila Hayazi wollte ihren Unmut über den israelischen Premier Netanyahu ausdrücken.
Weil das eine Regierung von einer Besatzungsmacht ist und die ganz rechts ist und die das Völkerrecht Palästina ignoriert. Und auch noch ihre eigene Bevölkerung noch ignorieren werden demnächst.
Aus Solidarität machen auch einige linke Juden mit. Die 27-jährige Yuval aus Tel Aviv etwa stört an der aktuellen rechtsreligiösen Regierung Netanyahu vor allem die geplante Justizreform, die das oberste Gericht entmachten soll. Kritiker werfen Netanyahu vor, sich damit vor Korruptionsermittlungen schützen zu wollen. Das ist nur einer von vielen lang vorbereiteten Schritten, um Demokratie, die Stimme der Leute und die Justiz zu schwächen, sagt die Israelin, um ihn, Netanyahu, auf dem Thron zu halten. Nicht nur die Stimmen von linken Israelis, Frauen und anderen sollen verstummen, sondern vor allem die der Palästinenser, glaubt die Israelin. Die mit etwa 500 Teilnehmern größte Demonstration fand am Nachmittag vor dem Brandenburger Tor statt. Aufgerufen hatten in Berlin lebende Israelis. Transparente forderten, die Demokratie in Israel zu retten. Die Demonstranten riefen Schande. Organisator Amir Teicher sagte, der israelische Premier will das Justizsystem aushebeln für seine eigenen Interessen. Seine Koalition ist eine von ultrareligiösen, ultrarechten, ultrarassisten und korrupten Politikern. Zusammen wollen sie aus einer liberalen Demokratie quasi eine Diktatur machen. Damit das nicht passiert, werden wir überall sein. In Israel selbst gehen seit Monaten Hunderttausende gegen die Regierung auf die Straße. Michael Richter, Feldenkrais-Lehrer aus Israel, der aber schon lange in Berlin lebt, tut es vor dem Brandenburger Tor.
Ich demonstriere für Israel, für die Demokratie. Und gegen Benjamin Netanyahu, der die Demokratie kaputt macht.
In Berlin schützten alleine an diesem Donnerstag 2500 Polizisten den umstrittenen Staatsgast. Insgesamt blieb es laut Polizei ruhig.
Der Bericht von Stefan Oschwarz. Der Witz mit dem Berliner oder Brandenburger Abitur, das in Bayern nur einem Hauptschulabschluss entspreche, soll bald noch weniger funktionieren, wenn es nach der Kultusministerkonferenz geht. Spätestens 2030 sollen die Prüfungen bundesweit vergleichbar sein. Geplant seien höchstens noch 3 Leistungskurse, weniger freie Fächer und dafür mehr Klausuren, so ist zu hören. Über die Einzelheiten beraten die zuständigen Ministerinnen und Minister gerade. Die Reaktionen aus Brandenburg hat unsere Reporterin Lisa Steger gesammelt.
Luca Wessels besucht die Gesamtschule Lenin in Potsdam-Mittelmark. Er will in Niedersachsen studieren. Dort konkurriert er mit Abiturienten aus anderen Bundesländern.
Und das sehe ich schon als irgendwie unfair, obwohl ich mich ja genauso anstrengen musste oder beschäftigen musste damit.
Die Sorge ist unbegründet, sagt Lukas Mathe-Leistungskurslehrer, der Schulleiter Dirk Lenius. Das Brandenburger Abitur sei wettbewerbsfähig.
Wir haben zurzeit ja sehr unterschiedliche Regelungen in den Ländern. Und ich finde, jeder Schritt, der von diesem Föderalismus im Bildungswesen, in der Bildungslandschaft weggeht, ist ein guter Schritt. Und das Angleichen der Abiturbedingungen kann von mir nur begrüßt werden.
Was andere Bundesländer erst einführen wollen oder müssen, das hat Brandenburg schon, sagt auch Katrin Wienzeck vom Philologenverband Berlin-Brandenburg. Schon jetzt gibt es hier nur 2 Leistungskurse anstatt bis zu 4 wie anderswo, dafür aber mit mehr Stunden. Und um die schweren Fächer wie Mathe oder Naturwissenschaften kommt man in Brandenburg nicht herum. Die geplante Reform ist sinnvoll, sagt auch die linken Landtagsabgeordnete Katrin Dannenberg, selbst studierte Lehrerin.
Aber der Schlüssel ist letztendlich immer guter Unterricht. Werden die Jugendlichen auch gut gefördert? Sind ausreichend Lehrkräfte vorhanden? Und schaffen wir es, die jungen Menschen mit den notwendigen Kompetenzen auszurüsten, damit sie ein Hochschulstudium durchstehen?
So sieht es auch Gordon Hoffmann, Bildungsexperte der CDU. Er nennt die Reform einen ersten Schritt.
Das ist überfällig. Wir erwarten von den Menschen immer mehr Flexibilität. Wir erwarten, dass sie dahin gehen, wo sie gebraucht werden. Und es ist einfach den Menschen nicht zu erklären, dass für die Eltern manchmal nur ein paar Kilometer sind, für die Kinder aber eine bildungspolitische Weltreise. Und deshalb setzen wir uns schon lange dafür ein, hier vergleichbarere Standards zu schaffen, weil mehr Vergleichbarkeit bedeutet auch mehr Gerechtigkeit.
Erst in 7 Jahren könnten die Pläne gelten. Die ersten Betroffenen sind heute erst 9 Jahre alt. Die Mühlen des Föderalismus mahlen eben langsam.
Reaktionen auf die Pläne für ein vergleichbares Abitur in Deutschland. Der Beitrag war von Lisa Steger. Orte des Grauens oder einfach schön ordentlich? Schotter oder Steingärten oder ganz gepflasterte Flächen vor den Häusern? Problem ist, diese Flächen sind versiegelt und das gibt Probleme mit dem Wasserhaushalt. Auch Tiere oder Pflanzen können sich dort nicht ansiedeln. In Blankenfelde-Marlow gibt es nun Pläne, das einzugrenzen. RBB-Reporter Ivo Ziemann hat sich vor Ort erkundigt.
Der Frühling ist angekommen in den Vorgärten im Marlower Musikerviertel. Die Sonne scheint auf Schneeglöckchen und die ersten grünen Knospen. Aber eben nicht überall. Ein paar Grundstücke sind fast komplett gepflastert oder mit Schotter bedeckt. Für Lars Raczynski von den Grünen geht das gar nicht. Klar lässt Schotter das Wasser durch.
Aber es kommt ja keine Biomasse nach, ne? Also keine verrottenen Blätter etc. Das Bodenleben darunter ist einfach tot.
Warum gibt es dann aber Fans von Schottergärten? Angelika Tepper, Gemeindevertreterin von der Linksfraktion, hat eine Vermutung.
Ich denke mal, sie denken, es ist einfacher zu pflegen. Und die Konsequenzen sind nicht so klar, nämlich das Wasser versickern kann, dass Insekten zu Hause haben.
Deshalb überlegt die Gemeinde, Häuslebauer in Blankenfelde und Marlow dürfen in Zukunft ihre Gärten nur noch begrenzt mit Schotter oder Steinen verschönern. Ob solche Einschränkungen für Hausbesitzer eine gute Idee sind, da sind sich die Anwohner uneins. Viele finden Grün aber besser.
Weil ich es schöner finde und weil es auch besser ist für die Umwelt, für die Tiere, für die Insekten.
Finde ich auch gut, dass sie weg müssen, also weil das einfach alles platt macht.
Ich finde es schon schöner, wenn es grün ist, aber von der Gestaltung her sollte es jedem überlassen sein.
Jetzt liegt das Thema auf dem Tisch von Bürgermeister Michael Schwuchow. Er möchte lieber informieren und aufklären, als mit dem erhobenen Zeigefinger durch den Ort zu gehen oder sogar Geldstrafen auszusprechen. Es könnte zum Beispiel eine Informationsbroschüre zu den Auswirkungen von Schottergärten geben. Und für deren Rückbau vielleicht sogar Anreize.
Wir haben auch eine Umweltschutzrichtlinie, in der wir schon Baumpflanzung und Strauchpflanzung mitfinanzieren. Und da sollte uns eigentlich dann noch ein Modell irgendwie einfallen, um dem ja nicht nur entgegenzuwirken, sondern um auch einen Rückbau möglich zu machen.
Ende März entscheiden die Gemeindevertreter, ob es eine neue Satzung mit dem Verbot von Schottergärten geben soll.
RBB-Reporter Ivo Ziemann war das und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.